Ja, schön. Ich freue mich, bei euch zu sein, euch kennenzulernen. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin Nico, bin verheiratet mit Lissy. Meine Frau ist eine waschechte Österreicherin. Ich habe sie aus Österreich importiert. Und wir haben zwei kleine Kinder. Serafina, sie wird jetzt 4 demnächst. Charlie wird bald 2. Und die beiden haben unser Leben positiv auf den Kopf gestellt. Sind wir ganz glücklich mit den beiden. Ja, ich bin Pastor im Nachbarbezirk, im Bezirk Fildernecker-Alb. Da betreue ich seit 2017 die Gemeinde Albstadt und seit 2 Jahren auch Pastor hier im Bezirk, betreue die Gemeinde Böblingen. Und seit einem Jahr auch in der Gemeinde Holzhausen, weiterer Nachbarbezirk. Also es ist für mich so ein bisschen eine spezielle Situation. Ich betreue 3 Gemeinden aus 3 Bezirken. Und es funktioniert doch irgendwie, auch wenn es vielleicht nicht die 1A-Lösung ist. Aber was in dieser Welt ist schon immer genau 1A. Da gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele Sachen. Genau. Und jetzt während dieser Woche habe ich mir gedacht, so Gemeinde Gechingen, wo ist denn die? Mal Adresse raussuchen, bin mal ins Netz gegangen und habe ich das Foto gesehen und habe ich festgestellt, ich war schon mal hier, als ich das Foto von der Gemeinde gesehen habe, vor, ich weiß es nicht genau, vor 8, 9, 10 Jahren, mal im Sommer, da waren wir bei meinen Eltern. Und meine Frau ist mit der Vanessa Sala gut befreundet und sie hat rausgekriegt, dass die Vanessa hier zum Gottesdienst geht und dann sind wir 2 Stunden morgens aus dem Allgäu hierher gefahren und haben sie hier überrascht. Und ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber so 8, 9, 10 Jahre her ungefähr, da war ich schon mal da. Genau. Ich habe ein kleines Quiz für euch dabei. Ich gebe zu, es ist nicht ganz einfach, aber vielleicht kommt ja jemand drauf. Und zwar, es geht um eine Person und die Frage ist, um wen geht es? Ich gebe euch mal ein paar Stichworte. Er hatte das Sagen in Jerusalem. Er war der König über Juda. Jetzt könnten wir durchgehen, wie viele Könige gab es dort. Du weißt schon Bescheid. Guter, also wäre wahrscheinlich der naheliegendste, aber pass mal, wart mal noch ein bisschen. König zu sein ist eine besondere Aufgabe. Er war ein besonderer König und wenn wir so die Geschichte der Könige anschauen, dann sehen wir, dass es durchaus besonders ist. Er war ein guter König. Da fallen jetzt schon mal einige raus, die es auch hätten sein können. Zu seiner Zeit hatte Juda die meiste Zeit Frieden. Jetzt kannst du mal überlegen, ob das zur Zeit von König David auch so war. Und obwohl sie so viel Frieden hatten, hat er die Zeit genutzt, um Burgen aufzubauen, um die Städte mit noch größeren und dickeren Mauern zu versehen und auch um die Armee aufzurüsten. Aber nicht nur um das hat er sich gekümmert, er hat sich auch um das geistliche Wohl der Menschen im Volk gekümmert, nämlich dadurch, dass er Stammesfürsten rumgeschickt hat in dem ganzen Gebiet vom Stamm Juda, die das Volk im Wort Gottes unterrichtet haben. Ich denke, das haben auch nicht allzu viele Könige gemacht. Das ist schon auch was Besonderes. Nur eine Sache, die war nicht so gut, die er gemacht hat. Das war das Bündnis mit König Ahab. Hat jemand eine Idee, welcher König das sein könnte? Volltreffer. Sehr gut. Genau, um Josaphat geht's und ich habe eine Geschichte aus dem Leben von Josaphat heute mitgebracht. Ihr könnt gerne eure Bibeln mit mir aufschlagen. 2. Chronik, Kapitel 20. Und dort ereignet sich Folgendes. Josaphat war ein guter König, er führt das Werk seines Vaters Asa fort. Und obwohl er so lange Frieden hatte, hatte der Frieden doch irgendwann ein Ende. Boten kamen zu ihm und erzählten ihm, 3 feindliche Völker sind auf dem Weg nach Jerusalem. Die Moabiter, die Ammoniter und die vom Gebirge Seir. Das fühlt sich schon mal nicht so gut an. So alleine, wenn man das so hört, 3 gegen 1, klingt auch ein bisschen ungerecht. Und dann sagt der Bote auch, sie sind bereits bei Engedi. Engedi liegt am Toten Meer, vom Toten Meer nach Jerusalem. Das ist jetzt keine riesengroße Distanz mehr. Das sind so plus minus 40 Kilometer. Das kann man, wenn man es wissen will, auch mal an einem Tag zurücklegen. Vielleicht sind es 2 Tage, die sie gebraucht haben, um dort anzukommen. Das ist auf jeden Fall eine sehr begrenzte Zeit, bis sie dann tatsächlich dort waren. Jetzt, wie reagierte Josaphat? Lass uns da mal lesen in 2. Chronik 20, Vers 3 und 4. Da steht: Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Also, wie hat er reagiert? Er hat Angst bekommen, was total menschlich ist. Ich denke, das ist auch natürlich in so einer Situation, dass man Angst bekommt. Und er richtet seinen Blick auf Gott und er ruft ein Fasten aus. Und das mit dem Fasten mag ein bisschen wunderlich sein, weil wenn ich kämpfen soll, dann bin ich ja schon auch auf meine körperliche Kraft angewiesen. Und man sagt ja nicht umsonst, ohne Mampf kein Kampf. Also etwa eine gute Mahlzeit hilft schon, wenn man so ja, einer herausfordernden Zeit eben ja, einem bevorsteht. Aber Josaphat hat nicht an die menschliche Kraft gedacht, sondern er wusste von vornherein, wenn ich auf die menschliche Kraft vertraue, dann wird es nichts. Ich will auf Gottes Kraft vertrauen. Und Ausdruck dessen ist auch dieses Fasten, das er hier ausruft. Und dann versammelt er nicht nur das Kriegsheer, sondern er versammelt den ganzen Stamm Juda in Jerusalem im Tempel, um gemeinsam zu beten. Und das finde ich auch spannend, dass die Menschen wirklich, was sie haben in der Hand gehabt, fallen lassen und dass sie dann auch nach Jerusalem gegangen sind, um dem Aufruf nachzukommen. Wie sie das genau hinbekommen haben, ist mir ein Rätsel. So ohne Fernseher, ohne Telefon, ohne Internet, ohne WhatsApp, dass sie mit Boten in so kurzer Zeit die Menschen erreicht haben und die dann auch tatsächlich alle gekommen sind. Das war jetzt nicht ein Termin, den man schon seit Monaten im Kalender hatte, sondern die sind ganz schnell alle gekommen. Und dann tritt Josaphat im Vorhof des Tempels vor sein Volk und er spricht ein Gebet und er beginnt in dem Gebet damit, Gott zu loben. Er erinnert daran an die Landnahme, wo sie das Land Kanaan eingenommen haben. Auch damals hat Gott seine Verheißungen erfüllt. Er erinnert in dem Gebet an das Gebet von Salomo, als er den Tempel eingeweiht hat. Und in diesem Gebet spricht Salomo davon, dass wenn mal Probleme auf das Volk zukommen, dass wenn sie sich dann alle zusammen am Tempelberg versammeln, um gemeinsam zu beten, dann erbittet sich Salomon von Gott, dass Gott dann hören werde und das Volk retten möchte. Und genau darauf bezieht sich Josaphat auch in seinem Gebet. Dann schildert er die Situation und seine eigentliche Bitte ist ganz kurz im Vers 12. Herr, willst du sie nicht richten? Das ist die einzige Bitte, die er in diesem ganzen Gebet äußert. Und die kommt erst ganz am Ende. Und trotzdem sagt Josaphat, obwohl er davor sein Heer verstärkt hat, obwohl er Mauern gebaut hat und Burgen hat bauen lassen, hat er gesagt, denn die Kraft liegt nicht in uns, sondern unsere Augen blicken auf dich. Wir vertrauen nicht auf uns, wir wollen voll und ganz auf dich vertrauen. Der ganze Stamm Juda ist versammelt, Väter, Mütter, Kinder. Das erinnert so an die Apostelgeschichte. Alle sind versammelt, sie beten gemeinsam. Was passiert in der Apostelgeschichte? Der Heilige Geist wird ausgegossen. Und genau das passiert hier auch. Lass uns mal in Vers 14 lesen. 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 14. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahasiel, den Sohn Sechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Also der Jahasiel bekommt den Heiligen Geist und durch ihn antwortet Gott. Seine Antwort lesen wir gleich weiter, Vers 15. Und das heißt, Gott spricht dir durch Jahasiel, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Also, was ist das Erste, was Jahasiel ihnen sagt? Fürchtet euch nicht. Wir hatten am Anfang, Josaphat hört die Botschaft, er kriegt Angst. Und Gott weiß es und seine Antwort beginnt mit, habt keine Angst. Und dann gibt es ja auch etwas, was wir auch aus 2. Mose 14 kennen. Der Herr wird für euch kämpfen. Wie sie es damals auch beim Auszug erlebt haben, so sagt es Jahasiel hier auch. Jetzt geht die Botschaft von ihm aber noch weiter. Lesen wir mal Vers 16 und 17. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und seht, steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Klingt gut, oder? Gott ist bei euch, er kämpft für euch, stellt euch einfach hin und schaut, was Gott für euch tut. Klingt mega. Es gibt hier zwei Sachen in der Situation, die das Ganze herausfordernd machen. Das eine ist die Frage nach dem Propheten. So, jetzt kommt hier einer, der ist quasi ganz neu, ein Prophet, der hat davor noch nie im Namen Gottes geredet. Und jetzt sagt er etwas und die Frage ist es vertrauenswürdig? Das ist die Frage Nummer eins, zu der komme ich gleich nochmal zurück. Und die Frage Nummer zwei, das denke ich, wird den Menschen wahrscheinlich nochmal schneller aufgefallen sein. Stellt euch vor, ihr habt die letzten 10, vielleicht 20 Jahre Steine geschleppt, um Mauern zu bauen, um Burgen zu bauen, für den einen Fall, dass der Frieden mal zu Ende ist und dass man sich dann hinter diesen Mauern verschanzen kann, um so eben für den Fall eben dann einen Vorteil hat, weil die Mauer gibt mir ja wirklich einen Vorteil, hinter der kann ich mich schützen. Jetzt sagt dieser Jahasiel aber nicht, geht hinter eure Mauern und versteckt euch, sondern der Jahasiel sagt, verlasst eure schützenden Mauern und zieht ihnen morgen entgegen. Also quasi das, was ihr die letzten 20 Jahre gemacht habt, war völlig für die Katz. Das könnt ihr hinter euch lassen, sondern geht ihnen quasi auf dem offenen Feld entgegen. Also ich hätte mich erstmal gefragt, für was habe ich die letzten 20 Jahre Steine geschleppt, wenn jetzt dieser Prophet kommt und sagt, ich soll das gar nicht nutzen, sondern ich soll meine schützenden Mauern verlassen und ihnen entgegengehen. Jetzt lasst uns mal vorstellen, wir wären an der Stelle des Volkes, wie würden wir entscheiden, wenn wir 20 Jahre lang Steine geschleppt haben, um dann die schützenden Mauern, die wir uns gebaut haben, zu verlassen und einzig und alleine darauf zu vertrauen, dass Gott es schon machen wird. Und jetzt kommt der Punkt 1 nochmal dazu, ist dieser Jahasiel überhaupt ein echter Prophet? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, es war zur Zeit von Ahab und bei dem Bündnis zwischen Ahab und Josaphat, da kam ja auch mal dieses Gespräch, sollen wir da in diese Schlacht ziehen? Und dann hat der Ahab seine 450 Baalspropheten gefragt und die waren alle einer Meinung, ja, natürlich sollen wir das machen. Und der Josaphat war nicht ganz so glücklich und fragt, naja, hast du nicht auch einen Propheten des Herrn? Und der Ahab sagt, ja, ich habe da schon einen Micha, aber der sagt immer lauter Sachen, die ich nicht hören will. Den will ich eigentlich gar nicht fragen. Und dann haben sie ihn doch gefragt und tatsächlich sagt er das Gegenteil von all den 450 Baalspropheten. Und das war quasi zu einer Zeit, wo es viel mehr falsche Propheten gab als richtige Propheten. Woher soll ich jetzt wissen, dass dieser neue Prophet hier ein richtiger Prophet ist und nicht ein falscher Prophet, wenn es zu dieser Zeit viel mehr falsche Propheten als echte Propheten gab? Ist nicht einfach. Jetzt sagt der Prophet, ich soll meine schützenden Mauern verlassen. Und woher will ich überhaupt wissen, dass es wirklich ein echter Prophet ist? Also keine einfache Entscheidung, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Das war nicht einfach, wie sie sich hier entscheiden sollten. Jetzt hat der Prophet, also die Sache mit der Sicherheit aufgeben, möchte ich noch mal kurz ansprechen, ist für uns, glaube ich, auch noch mal eine größere Herausforderung, weil wir heute auch sehr viele Sicherheiten haben. Also wir haben Versicherungen für gefühlt alles Mögliche. Unser Essen kommt relativ zuverlässig in dem Supermarkt. Wir sind nicht so sehr von vielen Dingen abhängig, so wie damals, wo man mehr draußen gelebt hat, wo man von dem Wetter abhängig war, ob man eine gute Ernte hat und von vielen, vielen anderen Begebenheiten. Und die Frage ist, bin ich bereit, wenn es darauf ankommt, meine Sicherheiten zu verlassen, um dem nachzufolgen, was Gott mir sagt? Ich finde das gar keine einfache Frage, weil das etwas ist, was wir heute gar nicht so gewohnt sind oder geübt sind, das zu machen. War für die Menschen damals sicher auch nicht einfach. Jetzt hat dieser Jehaziel auch genau prophezeit, auf welchem Weg sie kommen werden und wo sie auf die feindlichen Armeen treffen werden. Und am Ende ermutigt er sie noch einmal und sagt ihnen, fürchtet euch nicht, morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Und Josaphat und das Volk fallen vor Gott nieder und sagen danke, danke für die schnelle Antwort. Offensichtlich haben sie dem geglaubt. Und ich denke, ganz wichtig an der Stelle war, dass sie zusammengekommen sind, um gemeinsam gebetet haben. Weil ich glaube, hätte der Prophet nicht in diesem Kontext, wo sie zusammen zu Gott gebetet haben, in dem Moment diese Antwort gegeben, wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, dem zu glauben, was der Prophet gesagt hat. Aber weil sie in dem Moment so verbunden mit Gott waren, denke ich, wird es ihnen auch leichter gefallen sein, dem Propheten Glauben zu schenken. Und jetzt passiert was Tolles. Einige der Leviten standen auf und loben Gott, und es steht in Vers 19, mit überaus lauter Stimme. Wann warst du das letzte Mal so glücklich, dass du Gott mit überaus lauter Stimme gelobt hast? Also sie haben das Gott da wirklich beim Wort genommen und sie loben Gott, sie waren überglücklich. Und dann kommen wir zum Vers 20. Lasst uns den lesen. 2. Chronik 20, Vers 20. Da steht, und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. An zwei Dinge erinnert er sie. Er sagt, glaubt an Gott, und er sagt, glaubt an seine Propheten. Und interessant, dass er hier nicht nur sagt, glaubt an den Propheten, sondern glaubt an seine Propheten. Also er redet von mehreren. Und wir erinnern uns in 2. Chronik 17, da wird beschrieben, wie Josaphat die Stammesfürsten aussendet, um das Volk darin zu unterrichten, was in den 5 Büchern Mose drinsteht. Unter anderem, was der Prophet Mose dem Volk zu sagen hatte und auch darüber hinaus. Und dann haben sie jetzt hier in dieser Situation auch einen extra Propheten bekommen in dieser Zeit. Und dieser Prophet war nicht Teil des geschriebenen Wort Gottes, sondern der spricht jetzt genau in diese Zeit hinein. Und ich denke, ja, wir heute, oder wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zur Zeit von Ellen White, die Menschen waren in einer ähnlichen Situation. Sie hatten das Wort Gottes, das Aufgeschriebene, das seit langem bekannt war. Und dann kam ein Prophet eben in ihre Zeit hinein und hat zu ihnen gesprochen. Und genauso war das ja auch zur Zeit von jedem anderen Propheten, auch zur Zeit von Jesaja. Da war das nicht so, ja, ja, hat dieser Jesaja ein Buch in der Bibel geschrieben? Nö, hat er nicht. Also interessiert uns nicht, sondern er hat erstmal gesprochen und dann später aufgeschrieben. Und so ist es ja Stück für Stück dann gewachsen. Und ihre Aufgabe hier an dieser Stelle war, glaubt an Gott und glaubt seinen Propheten, die Propheten von damals, aber auch die Propheten, die Gott eben jetzt für ihre Zeit ihnen gegeben hat. Und unsere Frage oder die Frage an uns ist, zum einen setzen wir uns mit dem auseinander, was die Propheten uns sagen, und auch richten wir unser Leben nach dem aus, was Gott durch die Propheten zu uns sagt. Was nicht immer ganz einfach ist, weil die Propheten nicht immer das sagen, was uns gerade schmeckt oder was wir gerade hören wollen. Manchmal wünschten wir auch, sie würden in der einen oder anderen Sache was anderes sagen, weil das eben nicht das ist, was wir wollen. Aber am Ende des Tages hat immer Gott recht. Und wenn Gott seine Botschaft durch die Propheten zu uns bringt, dann ist es für uns auch das Beste, wenn wir uns daran orientieren. Josaphat sagt, glaubt an Gott und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und ich bin überzeugt davon, dass ohne, dass sie Gott geglaubt hätten, ohne, dass sie den Propheten vertraut hätten, nicht das möglich gewesen wäre, was wir jetzt weiter lesen. Sie ziehen am nächsten Morgen aus, nachdem, wie Josaphat gesagt hat, aber sie ziehen nicht aus wie ein normales Heer, sondern vor den ganzen Soldaten gab es nochmal ein extra Heer, und zwar ein Heer von Musikern. Und sie musizieren, sie loben Gott, und so zieht dieses Heer aus, erst die Musiker und die Sänger, und dann kamen die Soldaten. Sieht man auch ganz klar die Prioritäten, dass es ihnen wichtiger war, Gott zu loben, wie die Soldaten dabei zu haben. Lasst uns den Vers 22 lesen und achtet da ganz genau drauf, was hier steht. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und die Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren. In welchem Moment hat Gott diesen Hinterhalt gelegt? Was war der Auslöser dafür, dass Gott eingegriffen hat, dass er gehandelt hat? Das ist doch spannend, oder? Gott handelt genau in dem Moment, in dem sie angefangen haben zu loben und zu danken. Ich finde das nicht vorher, auch nicht später, sondern genau in dem Moment hat er angefangen. Und weil das eben so wichtig ist, wurde das extra hier auch so aufgeschrieben. Und vielleicht ein Gedanken da dazu. Es ist nicht, dass sie also hier steht nicht, in dem Moment, als sie angefangen haben, Gott zu bitten und ihn anzuflehen, dass er gehandelt hat, sondern in dem Moment, wo sie anfangen zu danken und zu loben. Und das ist eine Sache, die in dieser Geschichte sich immer und immer wieder wiederholt. Und zwar, das Volk kommt zu Gott, sie loben Gott, und in dem Moment, wo sie Gott loben, antwortet er. Wir hatten das am Anfang, Josaphat lobt Gott in dem Gebet, er spricht Dank aus, in dem Moment antwortet Gott und gießt den Geist auf den Propheten aus, der ihnen dann weiterführt. Dann machen sie das, was der Prophet sagt, sie loben Gott wieder dabei und Gott handelt und legt einen Hinterhalt. Und das Gleiche wiederholt sich nochmal dann gegen Ende der Geschichte. Und da finde ich es ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wenn ich jetzt meine eigenen Gebete anschaue, dann sehe ich, dass in meinen eigenen Gebeten, da gibt es sehr viel Bitte und relativ wenig Dank und vor allem wenig Lob. Vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr eure Gebete anschaut. Und wenn ich das Gebet von Josaphat anschaue, dann ist es ganz anders. Könnt jetzt auch noch andere Gebete von Menschen in der Bibel anschauen. Da sind etliche dabei, die wirklich viel Lob beinhalten. Und ich bin der Überzeugung, gerade auch wenn ich diese Geschichte hier anschaue, dass wir unseren Gebeten viel Kraft berauben, wenn wir auf Lob und auf Dank verzichten. Warum? Und zwar, wenn ich mit Gott ständig nur über meine Probleme rede, dann sind so vor meinen geistlichen Augen, werden meine Probleme immer größer und größer und größer. Wenn ich mit Gott aber darüber rede, wie groß er ist und wenn ich ihm Danke sage für das, wie er in der Vergangenheit gehandelt hat, was passiert dann vor meinem geistlichen Auge? Mein Gott wird immer größer und größer. Es gibt auch diesen Spruch, sag nicht Gott, wie groß deine Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Ist ein bisschen anders, aber geht auch in diese Richtung. Und zwar, je mehr ich auf Gott schaue, desto bewusster bin ich mir auch, wie groß Gott ist. Und wenn ich mir bewusst bin, wie groß Gott ist, dann merke ich, dass meine Probleme viel kleiner wie mein Gott sind. Aber wenn ich mit Gott ständig nur über meine Probleme rede, anstatt mich daran zu erinnern, wie groß mein Gott ist, dann sind vor meinem geistlichen Auge meine Probleme eben größer wie mein Gott. Und wie soll ich dann glauben, dass mein Gott die Probleme lösen kann, wenn ich gar nicht auf ihn schaue, sondern ständig eben, auch wenn ich mit ihm rede, über meine Probleme rede. Und ich merke, wie es mir immer wieder und immer wieder so geht. Und gleichzeitig denke ich, dass es da einen besseren Weg gibt, einfach mehr auf Gott zu schauen, mehr Gott zu loben. Ich glaube, im Lied fällt uns das auch leichter. Also wenn ich in unsere Liederbücher schaue, da gibt es sehr viele Loblieder. Und das ist auf jeden Fall eine wertvolle Ressource, die wir dafür unseren Glauben auch nützen können, Gott im Lied zu loben. Fällt uns vielleicht leichter wie im Gebet, aber denk da haben wir auf jeden Fall eine Ressource, die wir da anzapfen können. Jetzt ist Josaphat unterwegs mit seiner Armee und alle sind gespannt, was wird Gott machen, weil der Prophet hat ja gesagt, sie müssen nicht kämpfen, der Jehasi, Gott wird für sie kämpfen. Und so gehen sie diese Anhöhe hinauf und schauen dann bald in dieses Tal hinunter und sie fragen sich, was wird sein, was hat Gott gemacht? Und dann kommen sie oben an, schauen runter und sehen ganz viele Menschen, aber nicht stehend, sondern liegend. Was ist passiert? Sie haben angefangen, gegeneinander zu kämpfen. Und als sie dann angekommen sind, war für sie nichts mehr zu tun. Sie haben sich einfach, warum auch immer, sie haben sich gegenseitig bekämpft und sie hatten nichts mehr zu tun. Lass uns mal weiterlesen, Vers 22 am Ende. In Vers 22 haben wir eigentlich schon gelesen. Da steht ja dann, dass in dem Moment, wo sie angefangen haben mit Gott loben und danken, hat der Herr den Hinterhalt gegeben. Und es steht am Ende von Vers 22, das habe ich vorhin nicht mehr gelesen, sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und die Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatte, kehrte sich einer gegen den anderen und sie wurden einander zum Verderben. Gott beschützt sie vor ihren Feinden, sie mussten nicht kämpfen. Und das, was Gott innerhalb von weniger Stunden vollbracht hat, da hat die Armee 3 Tage gebraucht, um aufzuräumen. Sie haben 3 Tage gebraucht, um die ganzen Schätze und Wertsachen, die sie dort gefunden haben, nach Jerusalem zu bringen und zu bergen. Das heißt, sie waren mit den Aufräumarbeiten, waren sie viel länger beschäftigt, wie es für Gott gebraucht hat, um das zu machen, was sie selbst nicht so hätten machen können. Dann lasst uns noch mal am Ende noch ein paar Verse lesen, ab Vers 28. Sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern und Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreicher der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe ringsumher. Also, was machen sie? Sie machen genau mit dem weiter, was sie davor auch gemacht haben. Sie loben Gott. Und was passiert, so wie wir es aus dieser Geschichte kennen, wenn sie Gott loben, dann macht Gott etwas. Was macht Gott hier? Er segnet sie und er segnet sie dadurch, dass sich das rumgesprochen hat, dass Gott für sie kämpft und dass sie lange Zeit Frieden hatten, weil sich rumgesprochen hat, dass eben Gott für sie eintritt. Und deswegen hat es erstmal lange Zeit niemand mehr gewagt, versucht, gegen den Stamm Juda zu kämpfen. Also das dritte Mal, sie loben Gott und Gott greift ein. Nur dreimal in dieser Geschichte. Übrigens, wenn wir zurückgehen im Kapitel 17, Vers 1, dort wird ja beschrieben, dass Josaphat die Stammesfürsten losgeschickt hat, um das Volk im Wort Gottes zu unterrichten. Die Folge davon war auch, dass sie lange Zeit Frieden hatten, Frieden bis zu diesem Punkt. Und dann hier loben sie Gott und Gott schenkt ihnen wieder Frieden. Also es hat damals dann auch mit Bibelstudium angefangen, dass sie Frieden hatten. Wenn Menschen arbeiten, dann arbeiten Menschen. Aber wenn Menschen beten, dann arbeitet Gott. Und zu diesem Beten möchte ich auch hinzufügen, wenn Menschen Gott loben und ihm Danke sagen, dann arbeitet Gott. Ellen White schreibt im Buch Propheten und Könige, wenn man heute Gott mehr preisen würde, nehmen Hoffnung, Mut und Glaube beständig zu. Würde das nicht die Hände der tapferen Streiter stärken, die heute die Wahrheit verteidigen? Also auch uns heute tut es gut, wenn wir ihn loben und danken. Deswegen möchte ich das auch für meine eigenen Gebete mitnehmen und ich möchte auch das euch ans Herz legen, wenn ihr Gott betet, nehmt euch noch mehr Zeit dafür, um Gott zu loben und ihm zu danken. Klar stelle ich mir die Frage, warum soll ich Gott erzählen, wie groß er ist und was er alles tun kann? Er weiß das ja und es stimmt auch. Mein Gott hat keinen Alzheimer. Ich brauche ihm das nicht sagen, weil er das sonst vergessen würde. Aber wir sind diejenigen, die zur Vergesslichkeit neigen oder die das eben dann, wenn es drauf ankommt, sich dessen vielleicht nicht mehr so bewusst sind. Wir brauchen das, dass wir häufig darüber reden, wie groß unser Gott ist, damit wir das, wenn es drauf ankommt, eben nicht aus dem Blick verlieren. Und ich möchte damit nicht sagen, dass Bitten unwichtig sind oder so. Jakobus 4, Vers 2, glaube ich, da steht ja auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also es ist durchaus legitim, dass wir unser Bitten zu Gott bringen sollen. Josaphat hat das auch gemacht. Ich glaube, es ist einfach wichtig, so die Balance und die Ausgewogenheit, so wie in vielen Bereichen des Lebens, dass eben Bitten, Lob und Dank einfach eine schöne Balance haben, auch in unserem Gebetsleben. Deswegen lobe Gott, sag ihm, wie er ist, sag Danke, staune über ihn, staune über sein Wesen und bring ihm all das vor, was dir auf dem Herzen liegt. Amen.